Und erst vor kurzem hat mir ein Mädchen geschrieben: Hallo Holma, ich stelle mir vor, dass der Sams zu mir kommt. Dann sagt Elvira: Du hast einen Wunsch frei. Und dann sage ich: Ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Und da hat man auch so eine Aufgabe, dem Kind zu schreiben, das, was ich mir auch gesagt habe, nämlich, wenn du tief in dich hinein spürst und merkst, du hast einen ganz festen Kern, den dir niemand nehmen kann, der zu dir gehört. Und an den musst du glauben. Und selbst wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, in 10 Jahren wirst du vielleicht lächelnd daran dich erinnern und zurückblicken und sagen: Ach, das war damals schlimm. Wie schön, dass ich das alles überwunden habe. Das habe ich mir auch selbst gesagt.
Herzlich willkommen zur Premiere von Fränkischer Talk, dem neuen Interview-Podcast von fränkischertag.de. Die Stimme, die Sie gerade eben gehört haben, war die von Paul Maar, einem der berühmtesten Kinderbuchautoren Deutschlands. Wir zeichnen dieses Gespräch an einem kalten, sonnigen Februartag in seinem Haus im Herzen von Bamberg auf. Vor 50 Jahren hat Paul Maar das Sams erschaffen. Ein kleines, rotzfreches Wesen mit Steckdosennase und Taucheranzug. Das Sams ist sein berühmtestes literarisches Kind. Aber die Reduzierung darauf ist nicht fair, denn er hat mehr als 50 Kinderbücher sowie Theaterstücke und Gedichtbände veröffentlicht. Außerdem einen autobiografischen Roman mit dem Titel »Wie alles kam«. Darin erinnert sich der 86-Jährige an seine Kindheit und Jugend in Oberterres und in Schweinfurt und an die schwierige Beziehung zu seinem Vater, aber auch daran, wie er seine Frau Nele kennengelernt hat. Doch sein Schwerpunkt waren immer Kinderbücher. Herr Maar, was ist ein gutes Kinderbuch?
Ein gutes Kinderbuch, da muss man die Kinder fragen. Ein gutes Kinderbuch, würde ich definieren, ist ein Buch, was die Kinder gerne in die Hand nehmen und gerne lesen. Es gibt eigentlich kein allgemeingültiges Kriterium für ein gutes Kinderbuch. Es muss halt in einer schönen, guten Sprache, in einem guten Stil geschrieben sein. Es muss entweder eine spannende oder eine witzige Handlung haben. Und ich denke, schön wäre auch, wenn es einen runden Schluss gibt und vielleicht die Hauptfigur im Lauf der Geschichte eine Entwicklung durchmacht und am Ende der Geschichte ein bisschen anders ist als am Anfang.
Was ist denn Ihr liebstes Kinderbuch?
Mein liebstes Kinderbuch, meinen Sie für mich als Kind?
Nee, ja, also entweder das, was Sie am liebsten vorgelesen haben, als Sie selbst Kinder hatten, oder vielleicht auch, was Sie selbst geschrieben haben.
Besonders gerne habe ich vorgelesen Latte Igel von einem skandinavischen Autor, dessen Name mir nicht einfällt, weil es auch schon lange her ist. Mein Sohn ist ja auch inzwischen 60, also ist es sicher schon 50 Jahre her, dass ich das vorgelesen habe. Und dann Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
Auch ein Klassiker.
Ja.
Der Verleger Friedrich Oettinger ist eigentlich höchstpersönlich dafür verantwortlich, dass Sie Kinderbuchautor geworden sind. Wie ist das damals gekommen?
Stimmt nicht ganz. Er ist dafür verantwortlich, dass mein Buch veröffentlicht wurde. Ich habe mein erstes Kinderbuch geschrieben, Der tätowierte Hund. Kannte überhaupt keine Verlage. Ich war ja ganz naiv in der Beziehung. Ich bin zu einem Buchhändler gegangen in Stuttgart, wo ich damals wohnte, der auf den schönen Namen Wendelin Niedlich hört. Ja. Ich sagte: Wendelin, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Sagst du mir Adressen von Verlagen, die Kinderbücher herausbringen? Er sagte: Nein, das machen wir anders. Jetzt kommen die Vertreter. Als nächstes kommt ein Vertreter, der hat sich schon angesagt. Morgen der Herr Schindler vom Oettinger Verlag. Und dem drücke ich einfach dein Manuskript in die Hand, dann weiß ich, es landet dort auf dem Tisch vom Verleger und verstaubt nicht irgendwo. Und dann bekam ich einen Brief vom Herrn Oettinger, ich soll nach Hamburg kommen zur Vertragsunterschrift. Mein neues Buch habe ihm sehr gut gefallen und ich fuhr dann auch hin und als junger, aufstrebender Autor, ich hatte schon den Text für ein Buch für Erwachsene in der Schublade, also zumindest das Exposé, ja, dachte, ich muss da so auftreten, dass ich sagte, ja, also ich schreibe eigentlich für Erwachsene demnächst. Habe aber ein Kinderbuch geschrieben, hauptsächlich für meine Kinder. Und der sagte, wenn Sie da so anfangen, ja, und das so gewissermaßen in einem Nebensatz erwähnen, so als wäre Kinderliteratur etwas für Ihre eigenen Kinder oder Literatur zweiter Klasse. Hier ist Ihr Manuskript, nehmen Sie es gleich wieder mit. Und dann bin ich natürlich sehr erschrocken, denn jeder Autor möchte natürlich, dass sein Buch veröffentlicht wird. Ich sagte, nein, so habe ich das nicht gemeint. Und er sagte, ich nehme Ihr Manuskript unter der Bedingung, dass Sie zwei oder drei andere Bücher nachliefern, schreiben, Kinderbücher. Wissen Sie, es ist so, das erste Buch von einem unbekannten Autor wird nicht so oft verkauft, das ist ja nicht bekannt. Und da können wir vielleicht gerade noch die Verlagskosten reinbringen. Wenn das erste Buch ein kleiner Erfolg wird, dann wird das zweite schon besser verkauft und spätestens beim dritten kennt man sie dann. Und deswegen unterschreibe ich nur den Vertrag, wenn Sie mir versprechen, dass Sie noch zwei oder drei weitere Bücher schreiben. Ich habe unterschrieben und war damit so auf diese Schiene gesetzt und es machte mir solchen Spaß, dass ich vergessen hatte oder bewusst vergaß, dass ich eigentlich für Erwachsene weiterschreiben wollte und dabei geblieben bin.
Und das mit sehr großem Erfolg.
Ja, durchaus.
Wenn Sie für Kinder schreiben, was haben Sie dabei im Kopf? Haben Sie Ihre eigenen Kinder im Kopf, wie Sie damals waren? Oder für wen schreiben Sie?
Ich schreibe eigentlich immer für das Kind in mir. Ich schreibe mir die Bücher, die ich als Kind gerne gelesen hätte. Weil mein Vater war gegen das Lesen eingestellt und ich hatte nur ein einziges Kinderbuch, was ich irgendwie durchgeschmuggelt habe an ihm vorbei. Das hieß Die Indianergeschichte von einem Autor namens Drapsch. Und noch mehr als die Geschichte haben mir gefallen die Holzschnittillustrationen. Er hat Illustrationen gemacht mit Holzschnitten, die koloriert. Und die waren natürlich sehr, sehr kompakt, sehr kernig durch den Holzschnitt. Es war eine dicke Umrisslinie. Und die haben mich so fasziniert, dass ich seine Bilder sicher 100-mal nachgemalt habe. Mein Mathelehrer sagte dann, wenn er mich noch einmal erwischt, dass ich die Ränder vom Matheheft voll, von oben bis unten vollzeichne, dann bekäme ich einen Verweis. Also ich habe viel gemalt.
Das heißt, diese Verbindung von Illustration und Buch war eigentlich immer da bei Ihnen.
Die kam nicht erst später. Ja, doch. Ich habe immer von Anfang an sehr gerne gezeichnet, gemalt. Schon als 16-jähriger Schüler habe ich in Schweinfurt einen Plakatwettbewerb gewonnen. Es ging darum, da haben die ansässigen Künstler die Möglichkeit gehabt, für das Requiem von Mozart ein Plakat zu entwerfen. Ich habe einen riesigen Linolschnitt gemacht und habe das eingereicht. Das wurde anonym eingereicht, mein Umschlag mit einer Nummer. Und wenn man die Nummer gezogen hat, dann hat man erst den Namen gesehen desjenigen, der das gemacht hat. Und dann zum Erstaunen der Jury war also nicht einer der renommierten Schweinfurter Künstler auf dem Blatt, sondern ein unbekannter Schüler, Paul Mahr. Man hat es trotzdem gedruckt. Und ich bin stolz durch Schweinfurt gegangen, weil an allen Litfaßsäulen mein Plakat hing.
Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, dass Sie das beruflich machen würden. Sie waren noch so ein bisschen in dieser Phase, oh Gott, ich muss in die Fußstapfen meines Vaters treten und dessen Betrieb übernehmen.
Nee, das habe ich von Anfang an gewusst. Ich werde auf gar keinen Fall das Malergeschäft meines Vaters übernehmen. Ich hatte so den Traum, ich werde Künstler oder ich werde Schriftsteller. Schriftsteller war noch nicht so aktuell. Ich habe zwar bei der Schülerzeitung mitgearbeitet und dort geschrieben und kleine Gedichte gemacht. Aber ich habe von Anfang an gesagt, also das Geschäft meines Vaters soll mein Bruder Bernd übernehmen. Der ist sowieso handwerklich besser, geschickter als ich. Und ich werde etwas machen so in Richtung Schreiben, Theater, Malen.
Das haben Sie dann auch gemacht. Auch das Sams haben Sie selbst illustriert und koloriert. Ja. Das heißt, wie es aussieht, ist nicht der Fantasie eines anderen Illustrators, sondern ihrer eigenen entsprungen. Wenn Sie sich das heute anschauen, was Sie da vor 50 Jahren geschaffen haben, würden Sie es heute anders machen?
Oder? Nein, ich würde es auf gar keinen Fall anders machen. Ich bin immer noch sehr einverstanden mit dem Äußeren meines Sams. Gestern hatte ich in Bamberg im E.T. Hoffmann Theater eine Lesung und da habe ich das Sams vor mir auf dem Tisch gezeichnet und es wurde dann riesengroß auf eine Leinwand übertragen. Und alle Kinder sagten, ah ja, da ist das Sams, die kannten das.
Ja, aber so ein bisschen ambivalent ist diese Beziehung zum Sams ja trotzdem, oder?
Natürlich. Auf der einen Seite schätze ich natürlich das Sams und meine Sams-Bücher, weil sie mir ein unbeschwertes Leben, unbeschwert im Sinn von Abwesenheit von finanziellen Problemen beschert. Weil die Bücher laufen so gut, verkaufen sich so gut, sind in fast 40 Sprachen übersetzt, also ich kann gut davon leben. Auf der anderen Seite, wo ich auch immer hinkomme, ob in eine Bibliothek, in eine Schule, in eine Buchhandlung, immer werde ich begrüßt, hier kommt der Sams-Autor. Mhm. Und ich erlaube mir zu sagen, ja, das stimmt, aber bitteschön, ich habe auch noch 50 andere Bücher geschrieben und ein Buch wie Lippels Traum schätze ich fast noch mehr als meine Sams-Bücher.
Mhm. Für die, die es nicht kennen, erzählen Sie uns kurz über Lippels Traum.
Lippels Traum, das ist die Geschichte eines Jungen, dem es so geht wie mir. Er kann nämlich einen Traum über 2-3 Nächte in Fortsetzung weiterträumen. Also ich habe geträumt, ich flog mit einem Flugzeug irgendwo über den Urwald und bin auf einer Wiese gelandet, auf einer Lichtung. Und dann bin ich aufgewacht, dachte, schade, dass ich nicht weiß, wie das weitergeht. In der nächsten Nacht habe ich dann zufällig wieder diesen Traum gehabt und bin da ausgestiegen und da stand ein weißes Klavier auf dieser Lichtung. Und das fand ich so interessant, dass man einen Traum weiterträumen kann, dass ich die Figur des Lippels erfunden habe, der also die Gabe hat, einen Traum über mehrere Nächte weiterzuträumen. Und nachdem er nun ein Buch geschenkt bekommen hat mit den Geschichten aus 1001 Nacht, träumt er sich so in eine orientalische Märchenwelt hinein, in die Geschichte aus 1001 Nacht. Und es wird erzählt, was er in dieser Fantasiewelt erlebt und gleichzeitig in einem anderen Teil, was er in der Realität, in der Wirklichkeit erlebt. Und manchmal überschneidet es sich. Also wenn er 2 türkische Kinder aus seiner Klasse kennenlernt und mit denen sich befreundet, dann werden die zum Prinzen und der Prinzessin in der Märchenwelt. Und es gibt viele Überschneidungen auch insofern. Es gibt also, seine Eltern sind bei einem Kongress in Wien und haben ihn bei einer frisch engagierten Haushälterin überlassen, der Frau Jakob. Und die Frau Jakob ist gar nicht so, wie die Eltern sich das vielleicht vorgestellt haben. Die ist ungeheuer streng zu dem Jungen, sehr pingelig und glaubt es seinen Eltern gerecht zu machen, wenn sie ihm alles verbietet. Und diese Frau Jakob wiederum, die kommt als die böse Königsschwester in der Geschichte vor. Frau Jakob hat ein grünes Kostüm, also heißt es, die böse Schwester war in grüne Gewänder gehüllt. Es gibt immer Verbindungen zwischen der Realität und der Fantasiewelt.
Was mögen Sie an diesem Buch so sehr? Ist es, weil Sie sich darin wiederfinden?
Ein bisschen, weil ich ja auch so ein Tagträumer war mit dieser Lippel und irgendwo auf dem Sofa saß. Und wenn meine Mutter oder vielleicht auch mein Vater gesagt hat, etwas zu mir und ich habe es nicht verstanden, dann hieß es, sagte meine Mutter, ach, kommst du wieder aus dem Mustopf? Das war also ihre Formulierung dafür, dass ich wieder irgendwo ganz woanders war, nicht zugehört habe.
Träumst du wieder? Ja. So wie der zweite Teil dann heißt. Frau Jakob nimmt ja Lippel auch sein Buch weg zur Strafe.
Ja.
Da musste ich dann gleich auch an ihre Kindheit denken, wo man ihnen auch nahegelegt hat, das Buch lieber wegzulegen und was Sinnvolles zu tun.
So ist es.
Das kommt nicht von ungefähr.
Das kommt nicht von ungefähr. Also mein Vater war ja ein fleißiger Handwerksmeister und das konnte es überhaupt nicht verstehen, dass da ein Junge mit gebeugtem Rücken im Sessel sitzt und in sein Buch reinschaut. Er sagte dann, schau mal, diese weiße Wand hier, dann nehme ich mir eine halbe Stunde, sie ist ein bisschen grau, ich nehme eine halbe Stunde und nimmt einmal mit Farbe und eine Farbrolle und dann ist die weiße Wand in einer halben Stunde oder die Wand weiß und frisch gestrichen und strahlt. Du sitzt jetzt schon eine halbe Stunde hier und liest. Und was ist das Ergebnis? Nichts. Du hast einfach Zeit verschwendet. Pass auf, nimm mal den Besen, geh in den Hof, da liegt so viel Laub und kehr mal das Laub zusammen. Dann hast du was Nützliches getan.
Also eine sehr unterschiedliche Einstellung zu der Frage, was nützlich ist im Leben. Sie sind selbst Vater von 3 Kindern.
Ja.
Wie war das, als die alt genug waren, um zu lesen? Mussten Sie einen von denen ein bisschen dazu drängen oder sind die in diese Liebe gleich mit reingerutscht?
Überhaupt nicht. Der Michael hat schon mit 5 Jahren angefangen zu lesen, ohne dass ich ihn dazu gedrängt oder getrimmt habe. Und ich musste, als er so 6 oder 7 war, ständig neue Bücher. Ich konnte sie mir als Student, wir führten eine Studentenehe, als Student nicht leisten, ständig Bücher zu kaufen. Ich war dann also Stammgast in der Stadtbibliothek Stuttgart und habe ihm ständig Bücher mitgebracht.
Und die anderen Kinder?
Bei der Anne war es ähnlich. Bei Katja, die war nicht so sehr interessiert an Lesungen. Die war interessiert an Tieren und die war eher sozial geprägt. Also nicht umsonst ist sie dann auch Krankenschwester geworden und hat einen sozialen Beruf ergriffen und pflegt jetzt meine demente Frau.
Was glauben Sie, macht Lesen mit Kindern?
Also Lesen fördert, das ist das Naheliegendste, fördert die Fantasie. Dann fördert es aber auch die emotionale Intelligenz. Das heißt, in dem Moment, wo man sich in eine Hauptfigur hineinversetzen muss und mit ihr mitempfinden muss und für sie denken muss, lernt man eben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und diese Schwingungen, die von außen kommen, aufzunehmen und darauf zu reagieren. Also das ist schon mal ganz wichtig und einfach, indem man liest und lesegewohnt ist, hat man das natürlich in unserer Zeit mit dem Internet und den vielen Botschaften, die man kriegt, etwas leichter, wenn man schneller liest, als wenn man so ungefähr wie die Zweitklässler mit dem Finger an der Zeile lesen müsste.
Ja, das gibt sich ja, je mehr man liest auch, zum Glück. Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken und uns in Bamberg umgucken, dann ist das Sams irgendwie überall. Also gerade seit es die Filme gibt.
Ja.
Sie haben Herrn Taschenbier und das Sams in Ihre Wahlheimat bewegt. War das eine bewusste Entscheidung oder ist das eher so ein bisschen so passiert?
Das ist eigentlich passiert und zwar durch den ersten Sams-Film. Das sollte eigentlich in München gedreht werden, der Sams-Film. Der Regisseur, der Ben Vermont, hat mich kennengelernt. Ich wollte ihn kennenlernen, ich wollte ja wissen, wer mein Buch verfilmt. Und München wäre insofern für den Produzenten günstig gewesen, weil die ganzen Mitarbeiter, auch die Techniker und die Bühnenarbeiter, alle in München oder Umgebung wohnen und er ihnen nicht hätte hier ein Hotel zahlen müssen. Aber Ben Vermont ging durch die Stadt und sagte, das ist toll, diese engen Gassen, wo auf der einen Seite Schatten ist und auf der anderen Seite helles Licht. Das gibt so ein schönes Bild. Also wir müssen das unbedingt in Bamberg drehen. Ja, und der Produzent hat dann geschluckt und gesagt, na gut, dann drehen wir das in Bamberg. Und deswegen gibt es also ein Haus, wo angeblich Herr Taschenbier wohnt und Frau Rotkohl aus dem Fenster schaute. Und das heißt jetzt noch im Volksmund in Bamberg, da gehen Sie mal zum Taschenbierhaus und dann links.
Das stimmt, das ist das Haus in der Judenstraße 16,
ja, genau.
Das so ein bisschen an der Stirnseite steht.
Ja.
Und wann immer ich da vorbeigehe, sehe ich Leute, die ein Handy hochhalten und Bilder machen. Also es ist tatsächlich eine kleine Sehenswürdigkeit geworden in Bamberg dadurch. Ist das für Sie schön, dass das Sams und Herr Taschenbier sozusagen Ihre Nachbarn geworden sind oder wünschen Sie sich ein bisschen mehr Abstand manchmal?
Nee, ich kann durchaus damit leben. Ich finde es schön, dass Sie meine Nachbarn sind. Ein anderer Nachbar, den ich auch schätze, ist ja E.T.A. Hoffmann. Ich zitiere ihn oft und ist einer meiner Lieblingsautoren. Und das E.T.A. Hoffmann-Haus ist um die Ecke. Und hier das Haus, das ich gekauft habe, das hat im Parterre, im Flur, einen Boden aus großen Steinplatten. Und die Steinplatten sind in der Mitte so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, haben eine leichte Höhlung nach unten, ja. Und ich kannte das vom Gasthaus meiner Großeltern, wo die immer das Bierfass aus dem Keller geholt haben und dann gerollt haben. Da hat sich im Laufe der Jahrzehnte so eine leichte, nach unten gewölbte Rinne gebildet. Mhm. Und die ist bei mir im Haus auch. Und deswegen denke ich, vielleicht war damals so um 1750, da gab es das Haus schon, eine Gastwirtschaft unten. Es gab auch einen kleinen Hinweis. Ich habe gefunden, als ich eingezogen bin und bevor ich das Haus renoviert habe, in der Fußleiste steckte verborgen eine Eichelziehm, also eine alte Karte, eine deutsche Karte. Und die ist ein Trumpf bei einem Kartenspiel beim Watteln. Und ich konnte mir vorstellen, dass da in der Gastwirtschaft ein Falschspieler gesessen hat an der Wand und dann hinter sich gegriffen hat und die Karte gezogen hat und reingesteckt, eine andere hat fallen lassen und einen Trumpf mehr hatte. Also ich glaube, da war mal eine Gastwirtschaft. Und vielleicht ist da E.T. Hoffmann, der gerne was getrunken hat, bei mir im Haus unten gesessen und hat einen Wein oder ein Bier getrunken.
Was für eine schöne Vorstellung.
Das ist eine schöne Vorstellung. Es gibt keinen Beweis dafür, aber ich finde es einfach schön.
Mit ein bisschen Fantasie kann man sich auch sein eigenes Haus ein bisschen
romantisieren.
Romantisieren ist auch schön, genau. Ich will gar nicht so viel über das Sams mit Ihnen sprechen, sondern gerne auch über andere Dinge. Aber lassen Sie mich eine Frage noch stellen. Sie haben gerade das Mini-Sams in Arbeit. Ja, also es lässt Sie nicht los, diese Figur.
Nein.
Soll im Herbst 2024 erscheinen. Wie weit sind Sie? Was passiert gerade bei Ihnen?
Das Mini-Sams ist schon längst losgeschickt, das Manuskript. Und meine Lektorin hat einige Anmerkungen gemacht, die ich gerade einarbeite oder ablehne, je nachdem, wie es mir gefällt. Und gestern Abend habe ich die ganzen Illustrationen, die ich schon hatte oder habe, in ein dickes Kuvert gesteckt, damit es nicht knickt, und habe es hier im Briefkasten eingeworfen. Heute könnte schon im Verlag sein.
Das heißt, es ist mitten im Werten gerade.
Ja, das Buch ist abgeschlossen. Gibt einige Anmerkungen wahrscheinlich dazu, und die Bilder sind auch schon hoffentlich heute nicht verloren gegangen und im Verlag.
Wie fühlt sich das an, wenn Sie ein Buch abschließen und abschicken?
Das ist gleichzeitig ein schönes Gefühl, so jetzt habe ich es geschafft, und auch ein wehmütiges Gefühl, weil diese Schreibarbeit und dieses Leben in einer ganz anderen Welt und mit neuen Ideen, und man sich freut, ach, jetzt habe ich noch eine Idee, da könnte vielleicht das Mini-Sams auch noch hingehen. Das ist nun weg. Jetzt sitze ich da und es entsteht eine gewisse Leere. Mhm. Und da muss man möglichst schnell ein neues Buch schreiben.
Wie schreiben Sie denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist Ihr? Haben Sie eine feste Uhrzeit, von dann bis dann schreiben Sie? Gehen Sie an einen bestimmten Ort? Oder,
ja, erstmal zur eigentlichen Technik. Die ersten 18 Seiten schreibe ich immer mit Hand. Mhm. Im Stift, auf Papier. Kann viel durchstreichen, komme dann langsam rein in die Geschichte. Dann setze ich mich an den Computer unten im ersten Stock und tippe das ab, was ich handschriftlich geschrieben habe, komme dann immer mehr in die Geschichte rein und schreibe dann am Computer weiter.
Mhm. Aber hier bei sich zu Hause?
Bei mir zu Hause. Manchmal ziehe ich mich auch zurück, wir haben ein Häuschen gemietet im Ort Birkenfeld. Das ist etwa nordöstlich von Bamberg gelegen und das liegt da am Waldrand. Und da ziehe ich mich hauptsächlich zum Malen und zum Zeichnen zurück, weil ich so einen riesigen Tisch habe, wo ich die bereits gefertigten Illustrationen ausbreiten kann. Ich arbeite ja manchmal 3 Wochen an einer Illustrationsfolge. Und wenn ich dann nach 2,5 Wochen Frau Rotkohl wieder male, weil sie auf Seite 114 nochmal vorkommt und auf Seite 8 schon vorkam, dann kann ich genau schauen, was habe ich ihr denn für eine Schürze gemalt? Nicht, dass ich ihr jetzt eine blaue Schürze gebe. Mhm. Und in Wirklichkeit habe ich ihr damals eine gelbe mit Punkten gemalt. Und es ist ja noch am gleichen Tag, auch wenn es 100 Seiten später ist. Also das ist sehr hilfreich, dieser Riesentisch, und da male ich. Mhm.
Sie haben vielen Ihrer Figuren Namen von Menschen gegeben, die es wirklich gibt.
Ja.
Bei Johanna zum Beispiel ist der Name ihrer Stiefmutter gewesen, die ist eine Protagonistin. Es gibt einen Edmund, das ist der Name ihres Vaters.
Ja.
Traugott, übrigens der beste Name, wie ich finde,
ja.
Ist Ihnen auch nicht nur aus der Fantasie entsprungen, sondern es gab einen Schulfreund, der so hieß. Wort ist.
Das war der erste Freund meiner Frau.
Ah, okay, das heißt der Traugott aus...
Mein Vorfahre gewissermaßen bei meiner Frau.
Der Traugott, der Ihnen den Füller geklaut hat, der in Ihrem Roman vorkam, das war dann eine Roman.
Der hieß aber nicht Traugott in meinem Buch. Der hieß, glaube ich, Dorsch.
Dreht sich nicht die Mutter um und ruft Traugott, weil er seinen Namen nicht sagen
wollte? Ach so, Traugott ist der Vorname.
Der Vorname, genau.
Ja, das stimmt, Sie haben recht.
Genau, und da habe ich Ihnen auch gedacht, daher der Katername.
Mhm.
Auch Anne, der Name Ihrer Tochter, ist der Name einer Protagonistin Ihrer Bücher. Fragen Sie die Menschen vorher um Erlaubnis oder schlagen überrascht das nächste Werk auf und denken, oh, der Name kommt mir doch bekannt vor?
Ja. Ich habe gemerkt, dass sich die Menschen, deren Name irgendwo vorkommt, eigentlich immer sehr freuen und ein Buch signiert haben wollen, wenn sie mitkriegen, dass ihr Name da erwähnt ist. Also es hat noch keiner das moniert, dass es doch nicht ginge, dass ich einen Namen von einer bekannten Figur im Buch verwende.
Nee. Jetzt haben Sie gerade... mit Ihrem Enkel zusammen ein Buch veröffentlicht. Vor wenigen Tagen ist über die dpa auch das veröffentlicht worden und alle berichten gerade darüber in diesen Tagen. Auch mit Ihrer Tochter Anne haben Sie schon zusammengearbeitet.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das mit Familienmitgliedern, an etwas zu arbeiten, wo so viel Persönlichkeit drin steckt?
Ach, wir kommen gut miteinander aus. Hannes wohnt ja in Berlin.
Mhm.
Und wir verbinden uns, verkehren täglich per WhatsApp.
Mhm.
Und er ist so ein unermüdlicher Zeichner und Maler. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, obwohl er eigentlich ein Filmemacher ist und im Moment gerade mit der Corinna Harfusch ein Projekt macht, vergeht für ihn kein Tag, an dem er nicht mindestens eine kleine Zeichnung oder ein Aquarell machen muss. Und die schickt er mir immer per WhatsApp. Und ich beurteile das auch und schicke ihm manchmal auch was zurück. Und deswegen war es naheliegend, als ich ein neues Buch geschrieben habe, dass ich sagte, Hannes, hättest du nicht Lust, das Buch zu illustrieren? Und nachdem ich ihm nun die Tochter der Zauberin als Text geschickt habe, hat er sich gleich dran gesetzt. Das Buch ist jetzt erschienen und hat einen wunderschönen farbigen Umschlag gemacht.
Wenn Sie das sehen, was Ihr Enkel da tut, wenn Sie sehen, dass auch Ihre Tochter veröffentlicht, wie fühlt sich das für Sie an?
Das ist ein Vater- oder Großvaterstolz, kann ich sagen. Ich denke, ach, schön, dass die so in meine Richtung sich entwickeln. Und es muss gar nicht unbedingt Vererbung sein oder ein Gen, sondern bei der Anne oder auch beim Hannes, wenn man so täglich beim Frühstück schon als Kind so Gespräche hört oder führt oder dass ich die Kinder mit einbezogen habe, sagt, ich habe eine neue Geschichte geschrieben und weiß noch nicht, soll ich das in der, ich sage es für die Kinder vereinfacht, in der Ich-Form oder in die Er-Form schreiben. Soll ich schreiben, ich fühlte mich heute schlecht und ging nicht in die Schule, oder Jakob fühlte sich schlecht und hatte keine Lust, in die Schule zu gehen. Und alle Kinder sagen dann, in der Ich-Form. Ja. Dann sage ich, ja, aber das hat eine Schwierigkeit. Ich möchte gleichzeitig erzählen, was bei den Großeltern geschieht. Wenn ich das neutral erzähle, dann kann ich sagen, und während Jakob in die Schule ging, saßen seine Großeltern beim Frühstück. Aber wenn ich das in der Ich-Erzählung, also in der Ich-Form erzähle, dann weiß der Jakob ja gar nicht, wenn er sagt, ich gehe in die Schule. Und dann sagten sie, ja, dann können hinterher seine Großeltern dem Jakob erzählen, wenn du in der Schule warst, haben wir gerade etwas getan. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und es ist sehr schön, wenn die Kinder mit einbezogen werden und merken, Schreiben ist eigentlich ein Handwerk.
Mhm.
Und man muss da verschiedene Überlegungen anstellen, muss versuchen, einen guten Stil zu schreiben und die Geschichte gut, vernünftig aufzubauen. Also man merkt, dass das Schreiben, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ein Handwerk ist.
Das Illustrieren ja eigentlich auch.
Also genau.
Zeichnen, mit Farben umzugehen, mit Pinseln, ist ja auch nichts, was man immer so einfach lernen kann, sondern auch da spielt Talent schon eine Rolle. Mhm. Sie haben ja auch einige Jahre als Lehrer gearbeitet.
Ja, ich habe 7 Jahre als Lehrer, als Kunsterzieherin an einem Gymnasium gearbeitet und bekomme jetzt noch 50 Jahre später oder noch mehr. Ich glaube, wie lange ist das her? 60 Jahre später bekomme ich immer noch Briefe von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, weil ich glaube, dass ich ein sehr guter Kunsterzieher war. Weil wir sehr frei gearbeitet haben. Also ich dachte, in einer Zeit, wo die Mädchen so stark und wirksam sind, und das war ja auch damals schon so, dann müssen sie nicht immer kleine Wasserfarbenbildchen malen. Dann haben wir gemacht Zeichentrickfilme, wo die Schüler verschiedene Phasen gemalt haben. Es gab eine Vorgabe und sie mussten das immer weiter zeichnen, so gewissermaßen immer mit einer kleinen Bewegung. Wir haben das aneinander gelegt oder hintereinander. Ich habe das gefilmt mit der Super 8 Kamera und sie waren dann total begeistert, wenn aus ihren kleinen Zeichnungen dann vorne auf der Leinwand ein kleiner Film entstanden ist. Und es gab bei mir die sogenannte Film AG, die ich freiwillig gemacht habe. Mittwochnachmittag bin ich immer in die Schule und dann waren die schon da und die Kleineren, die Erstklässler, also die in der 5. Klasse waren, die kamen immer mit wilden Verkleidungen und wollten gefilmt werden, haben sich Geschichten ausgedacht. Die Älteren, die wollten eher Zeichentrickfilme machen oder lernen, wie man schneidet oder wie man mit der Kamera umgeht. Also diese Film-AG war ein großer Erfolg und hat mir großen Spaß gemacht.
Das Thema Film kam ja nicht von ungefähr.
Richtig.
Die Familie Ihrer Frau Nele heißt Ballhaus mit Nachnamen.
Ja.
Ein großer Name, was Kamera angeht, unter anderem Zusammenarbeit mit Fassbender.
Genau.
Was haben Sie von diesen Menschen, die plötzlich in Ihr Leben kamen, über Ihre Frau gelernt?
Ich habe gelernt, wie man Filme macht, weil ich Michaels Kameraassistent war.
Mhm.
Und wir haben zum Beispiel 4 Wochen mit Fassbender zusammengelebt in dessen Kommune und haben einen Film gedreht, ich den Ton, der Michael die Kamera. Fassbinder dreht 13,5, wurde dann im WDR gesendet. Das hat sich bezogen auf den Film von Fellini, der gerade lief, 8,5.
Mhm.
Und Fassbinder sagte, der hat erst 8,5, ich habe 13,5 Filme gedreht. Und es war sehr interessant, diese Zusammenarbeit mit Fassbinder. Er hat dann später auch in dem Haus, was wir gemietet haben, einen Film gedreht, chinesisches Roulette. Und wir haben abends immer zusammen Rummy gespielt. Und ich habe gemerkt, Fassbender ist ein Typ, der absolut nicht verlieren kann.
Mhm.
Also wenn er beim Kartenspiel verloren hat, dann hat er die Karten auf den Tisch geschmissen und ist aus dem Zimmer gegangen.
Wäre das Thema Film und Lehrer sein für Sie eine Option gewesen, wenn Sie nicht Schriftsteller geworden wären?
Film auf jeden Fall, ja. Und ich freue mich auch immer, wenn Hannes so schöne Kurzfilme dreht. Und er hat auch meinen Humor. Also als er seinen ersten Kurzfilm Herr Peters und das Huhn gezeigt hat in der Umschule vor der Öffentlichkeit, da saß eine Frau neben mir und sagte, Herr Ma, geben Sie es zu, das Drehbuch haben Sie geschrieben. Ja, das ist doch typisch Ihr Stil. Ich sagte, nein, ich sehe den Film auch zum allerersten Mal.
Aber das ist ja schön,
ja,
dass es da eine Ähnlichkeit zwischen ihnen gibt. Mit diesem Hintergrund über das Wissen, was Film angeht, haben Sie sich bei der Verfilmung Ihrer Bücher irgendwie eingebracht, eingemischt? Haben Sie mitgeredet oder haben Sie das fertige Ergebnis gesehen und gehofft, dass es Ihnen...
Nein, ich habe das Drehbuch geschrieben. Allerdings nicht alleine, sondern ich hatte einen Co-Autor, einen erfahrenen, nämlich Uli Limmer, der gleichzeitig der Produzent der Filme war. Und wir haben uns bestens ergänzt und sind meistens Zum Beispiel waren wir dann 3 Wochen in Sardinien, um weg von allem zu sein. Mhm. Morgens erstmal Yoga gemacht, 10 Minuten, dann sind wir eine Viertelstunde geschwommen im Meer und dann haben wir uns an 2 Laptops gesetzt und haben da geschrieben am Drehbuch.
Das klingt nach einer guten Arbeit.
Ja.
Sie haben gerade das Wort Vaterstolz erwähnt.
Ja.
Wenn ich Ihren biografischen Roman lese, wenn ich die Interviews mit Ihnen lese und all das, was Sie über Ihren Vater sagen, ist es genau das, was Ihnen eigentlich gefehlt hat, bis Sie wirklich erfolgreich waren, bis man mal Vaterstolz gespürt hat. Sie haben sehr spät erst angefangen, wirklich über Ihre Kindheit zu sprechen und auch zu schreiben. Mhm. Was hat das ausgelöst bei Ihnen, das zu tun? Warum haben Sie so lange damit gewartet?
Weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ich kann den konkreten Anlass erzählen. Ich hatte eine Herzgeschichte und war in einer Reha-Klinik in Süddeutschland und mein Sohn hat einen Literaturagenten, ich hatte damals keinen, und kam mit ihm mich besuchen in dieser Reha-Klinik. Und er sagte, dass der Herr Landwehr, der inzwischen auch mein Agent ist, der sagte, Herr Ma, wenn ich Ihr Agent wäre, dann wüsste ich, was ich Ihnen sagen würde. Jetzt nicht mal schon wieder ein neues Amtsbuch. Es wird allerhöchste Zeit, dass Sie mal ein Buch für Erwachsene schreiben, etwas über sich berichten, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Schriftsteller zu werden, welche Kindheit, welche Jugend ein Kinderbuchautor durchlebt, was Sie für Probleme hatten, wie Sie Ihre Probleme gelöst haben. All das interessiert Ihre Leser in aller Welt. Und ich war da so angeregt und so begeistert, dass ich noch in der Reha schon die ersten 30 Seiten geschrieben habe und merkte, ich komme immer tiefer in die Konzentration. Das war fast, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, fast eine Meditation. Es stiegen Dinge in mir auf, die ich längst vergessen hatte. Das ging auch so weiter, als ich dann wieder zu Hause war und eingeladen war, weil die Uraufführung eines Kindertheaterstücks in Esslingen an der Württembergischen Landesbühne war. Es war morgens um 10, bin ich nachts hingefahren, abends, um dort zu übernachten, weil ich nicht so morgens um 6 aufstehen wollte. Ich war dann im Hotel und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und hatte noch 3 oder 4 Ideen oder Erinnerungen, die ich noch gar nicht hatte. Und dann dachte ich, wenn ich morgen früh aufwache, habe ich alles vergessen. Und dann habe ich aus dem Hotel, was sagt man da, in diesem Buch für die Gäste, wo drin steht, wo man Ausflüge hinmachen kann und wann das Frühstück ist und so, habe ich immerhin die letzte Seite mir erlaubt zu klauen und habe die von oben bis unten vollgeschrieben mit meinen Ideen, mit Dingen, die mir erst da eingefallen sind, die ich überhaupt nicht mehr wusste.
Das war vor allem die Zeit, als Ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist, als total veränderter Mann, vom Krieg gezeichnet.
Ja.
Sie hatten die Entwicklung von einem blond gelockten Kleinkind zu einem Schulkind ohne ihn durchgemacht und vor Ihnen stand ein fremder Mann.
Genau, und vor ihm stand ein fremdes Kind, das nicht mehr blond war, sondern inzwischen dunkle Haare hatte. Merkwürdigerweise hat sich das blond verflogen. Ja, und wir hatten von Anfang an unsere Schwierigkeiten miteinander. Er hat wohl auch im Krieg schlimme Dinge erlebt und war geprägt. Also hat man so eine Andeutung gemacht, als hätte er an einer standrechtlichen Erschießung eines Kameraden, also eines ihm bekannten Soldaten, mitwirken müssen. Und er kam also ziemlich zerstört aus dem Krieg zurück, war abweisend kalt. Und wir haben, ich sage es einfach mal so, wir haben kein normales Verhältnis zueinander gefunden. Und erst ganz am Schluss, als er der alte Vater war und selber schon dement und wieder wie zum Kind wurde, Da konnte ich ihm dann endlich den Arm um die Schulter legen und ihm auf die Schulter klopfen und sagte, na, Papa, hat's dir heute geschmeckt? Soll ich dir noch mal ein bisschen Gemüse geben? Und er hat genickt und wir waren dann ein Herz und eine Seele.
Es hat sehr lange gedauert.
Ja.
In der Zwischenzeit war Ihr Vater teilweise sehr gewalttätig. Also Sie haben...
Er hat nicht viel von mir gehalten, als ich so 14, 15, 16 war in der Pubertät. Ich wurde oft geschlagen, ja.
Was hat das mit Ihnen gemacht, wenn Sie heute von Kindern hören, denen es nicht gut geht? Also welchen Rat können Sie Kindern geben, die auch Angst vor Eltern haben, die eine schwierige Kindheit haben, die ein schwieriges Verhältnis zum eigenen Vater oder zur Mutter haben?
Das ist sehr schwierig. Ich bekomme ja sehr, sehr viele Kinderbriefe und beantworte die auch alle. Und erst vor kurzem hat mir ein Mädchen geschrieben, Hallo Holmar, ich stelle mir vor, dass das abends zu mir kommt. Dann sagt Elvira, du hast einen Wunsch frei und dann sage ich, ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und wieder zu uns in die Familie kommt. Und da hat man auch so eine Aufgabe, dem Kind zu schreiben, das, was ich mir auch gesagt habe, nämlich, wenn du tief in dich hinein spürst und merkst, du hast einen ganz festen Kern, den dir niemand nehmen kann, der zu dir gehört. Und an den musst du glauben. Und selbst wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, in 10 Jahren wirst du vielleicht lächelnd daran dich erinnern und zurückblicken und sagen, ach, das war damals schlimm. Wie schön, dass ich das alles überwunden habe. Das habe ich mir auch selbst gesagt.
Haben Sie es denn wirklich überwunden?
Ja, ich denke schon.
Dabei hat eine Person eine ganz entscheidende Rolle gespielt, könnte ich mir vorstellen, Ihre Frau Nele.
Ja.
Als Sie die kennengelernt haben, war deren Leben eigentlich das Gegenteil von Ihrem. Also Sie kamen aus einem total patriarchalisch geprägten Haushalt.
Ja.
Alles musische, künstlerische, was Sie geliebt haben, hat Ihr Vater abgelehnt. Ihre Mutter hat ja sehr zu Ihrem Vater gehalten und sich versucht, Ihnen gegenüber möglichst neutral zu geben. Und dann kamen Sie in Neles Familie, in der Vater und Mutter getrennt voneinander und doch unterm gleichen Dach mit neuen Partnern lebten. Kunst, Literatur, Malerei war gefeiert. Das große Thema.
Zumindest das Theater, ja, und die Theaterszenen. Und man saß dann, wenn ich sie besucht habe, sie wohnten in einem Schloss, nannte man das, aber es war eher so ein barockes Herrenhaus. Da wohnten alle unter einem Dach, Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, Bühnenbildner, die beiden Chefs. Und dann saß man draußen auf der großen Wiese hinter dem Haus und hat sich unterhalten über das Stück und über die Szene und wie man die anlegt. Und der Bühnenbildner hat was dazu gesagt, wie er das vereinfachen will, damit man das bei Abstechern transportieren kann. Ich habe mit großen Ohren zugehört, hatte mir da allerdings schon aus meiner Liebe zur Kunst antiquarisch eine Kunstgeschichte gekauft von meinem Taschengeld und konnte ein bisschen mitsprechen und habe also ein bisschen angegeben mit Caravaggio und dem Helldunkel, weil ich das wusste und man hat aufmerksam mir zugehört. Und ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich meine Welt und ich kann da ganz viel lernen. Und mein zukünftiger Schwiegervater hat es auch gleich erkannt und sagte, wir machen jetzt ein neues Kindertheaterstück. Hast du nicht Lust, das Bühnenbild zu machen? Und das habe ich dann gemacht und das ging dann weiter. Dann habe ich von Anouilh ein Erwachsenenstück gemacht, Balder Diebe und dann Andorra von Frisch. Und kam auf die Art und Weise in die Theaterarbeit. Und dann habe ich mein erstes Kindertheaterstück geschrieben, Der König in der Kiste. Und es war ein großer Erfolg. Dann kam auch gleich das ZDF und hat es verfilmt. Und ich hatte gleich einen guten Stand bei den Schauspielern, weil die das alle Schauspieler haben heimlich das Gefühl oder den Wunsch, ach, Fernsehen oder Film wäre doch schön, ja. Ich spiele zwar gern Theater, aber mal so eine Filmrolle. Und dann haben sie mich alle an mich gehalten, weil sie das Gefühl haben, das ist derjenige, der vielleicht ein Verhältnis zum Fernsehen hat und dann mich da reinbringen kann. Und dann wurde auch Kikerikiste mit unter der Regie von Sami Molcho, damals ein sehr bekannter Pantomime, verfilmt. Und ja, da ging es eben so weiter. Und ich habe meinen Faden verloren und weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe.
Wir waren bei den Künstlern, mit denen Sie plötzlich einen Gegenentwurf zu Ihrem bisherigen Leben kennengelernt haben.
Ja, jedenfalls, ich fühlte mich dort wohl und hatte das Gefühl, hier gehöre ich mehr hin zu diesen Künstlern als in das Maler- und Verputzergeschäft meines Vaters.
Mhm. Was hat Nele noch gemacht, was ihr Leben so verändert hat? Was hat diese Frau so besonders gemacht?
Da fällt mir eigentlich gar nichts ein. sage ich es mal so, wir waren beide starke Persönlichkeiten und haben es geschafft, uns zwei Welten nebeneinander aufzubauen. Sie hat Psychologie studiert und hatte hier in Bamberg eine eigene Praxis für Familientherapie. Ich war hier und habe geschrieben. Wir haben uns dann abends gesehen, haben uns ausgetauscht. Sie hat erzählt, dass sie wieder Ärger hatte mit ihrem Kollegen in der Praxis. Ich habe ihr vorgelesen den letzten Teil der Szene, die ich geschrieben habe. Und so hatten wir ein sehr gutes, freundschaftliches oder gleichberechtigtes Verhältnis.
Das heißt, niemand hat je im Schatten des anderen gestanden?
Nein.
Auch nicht, als Sie berühmt wurden?
Nein, gar nicht.
Sie war ja selber auch sehr erfolgreich, also hat unter anderem in Stanford auch bei Watzlawick studiert und selbst Bücher veröffentlicht, Fachliteratur, aber auch Kinderbücher. Inwiefern haben Sie sich da gegenseitig den Rücken frei halten können für solche Karriereschritte? Denn mit drei Kindern ist das ja nicht ganz einfach.
Ja, aber während sie studiert hat, wenn sie nach Esslingen gefahren ist, dann wusste sie, ich bin zu Hause und sorge für die drei Kinder und koche. Ich koche sehr gerne und oft wurde ich gefragt, wenn Sie nicht Autor geworden wären, was wären Sie dann gerne geworden? Das sage ich immer Koch, weil ich so gerne koche. Ich habe also gerne für die Kinder gekocht und das ging parallel nebeneinander alles sehr gut.
Sie hatten eine ziemlich moderne Beziehung in der Zeit eigentlich, ne? Dass der Mann zu Hause ist und kocht und sich um die Kinder kümmert und die Frau unterwegs ist beruflich, war in der Zeit nicht der Standard, sondern eher die Ausnahme.
Ja, das stimmt, aber wir haben das so als selbstverständlich empfunden.
Mhm. Ihre Kinder auch?
Ja.
Schön. Jetzt ist Ihre Frau ja als Familientherapeutin tätig gewesen und wusste sicherlich auch von ihrer Familiengeschichte. Und hat sie jemals ihr psychologisches Wissen auch zu ihrem Vorteil eingesetzt? Hat sie ihnen dabei geholfen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten oder haben sie das außen vor gehalten?
Ich habe das außen vor gehalten und sie sagt auch, es gibt einen Grundsatz in der Psychologie. Genauso ein Chirurg darf nie ein Familienmitglied operieren und sie sagt, ich kann dir dazu nichts sagen. Mhm. Wenn du Schwierigkeiten hast, geh zu meinem Kollegen, zum Jens, der ist ein guter Psychologe, der kann dir helfen. Also wir sind uns zu nah, das geht nicht.
Mhm. Haben Ihre Kinder gewusst, was Sie für eine Beziehung zu Ihrem Vater gehabt haben, bis Sie angefangen haben, es aufzuschreiben?
Ich glaube, die beiden Jüngeren nicht. Der Michael hat das ein bisschen mitgekriegt. Und er hat allerdings dann den älteren Vater erlebt, also als ich schon erwachsen war, und der sehr stolz war auf den Schriftstellersohn und mit einem Buch von mir unter dem Arm in Schweinfurt durch die Fußgängerzone gegangen ist und wenn er einen alten Kollegen getroffen hat, gesagt, ach, ich habe zufällig das Buch von meinem Sohn dabei, der hat dafür gerade einen Preis gewonnen. Ja. Also er war dann schon sehr stolz und der Michael hat diesen Vater erlebt. Und sie saßen oft abends zusammen, wie mir Michael wieder erzählt, und haben eine Flasche Wein geleert und haben gegenseitig sich Geschichten erzählt. Das heißt, meistens hat mein Vater Geschichten aus dem Krieg erzählt.
Geschichten, die Sie gar nicht kannten unbedingt.
Die ich nicht unbedingt kannte, nein.
Interessant. Sie haben in Ihrem Leben Charaktere erschaffen, Fantasiefiguren, nicht nur das Sams, Herrn Bello, den Lippel, in einem tiefen, dunklen Wald, drei miese, fiese Kerle. Es gibt unendlich viele Geschichten, die aus ihrem Inneren herausgeströmt sind. Mhm. Leiten diese Geschichten Sie oder leiten Sie diese Geschichten? Wie passiert das? Wie werden aus dem ersten Gedanken, den Sie haben, diese Bücher?
Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Flash, so ein Blitz. Da ist gewissermaßen im Kern, also in der Grundidee, die breitet sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit nach außen aus. Und schon nach der Grundidee, wenn ich die mal habe und gefasst habe, dann weiß ich so ungefähr schon diese Szene oder jene Szene. Ist auch so, bei manchen Sams-Büchern habe ich angefangen mit einer Szene, die später auf Seite 95 steht, weil mir die so nah war und ich mich gefreut habe, die zu schreiben. Dann schrieb ich von Seite 95 bis Seite 112 meinetwegen und fing dann vorne an. Und wenn ich dahin kam, musste ich eine schöne Überleitung finden, damit man nicht merkt, die andere Szene gab es schon, sondern dass es harmonisch ineinander übergegangen ist.
Das heißt, eigentlich leiten Sie sich gegenseitig. Ihre Fantasie leitet Sie und Sie leiten Sie in die richtige Bahn.
Ja, meine Fantasie kommt mir oft, wie gesagt, ich wache häufig nachts um drei auf und habe dann viele, viele Gedanken, auch rein technische zum Alltag, aber auch zu Geschichten. Und ja, ich muss nur diese Ideen festmachen, greifen und nicht durch den darauf folgenden Schlaf wieder verloren gehen lassen.
Das heißt, Sie haben einen Stift und Zettel neben dem Bett für solche Momente. Ja. Haben Sie jemals eine Schreibblockade gehabt? Gab es jeden Moment, wo Sie gesagt haben, da kommt nichts mehr?
Ja, ich habe fast bei jedem Buch, bei jedem zweiten Buch, gibt es irgendwann eine Phase, wo ich denke, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Dann gehe ich spazieren, dann warte ich einen Tag und noch einen Tag. Und spätestens am dritten Tag fällt mir dann ein, warum ich da eine Schreibblockade habe, nicht weiterkomme, weil irgendeine Nebenfigur mir dazwischen funkt und ich merke, die kommt jetzt schon und die darf eigentlich erst, wenn die Hauptfiguren so richtig etabliert sind, dann darf die dazukommen. Also dann gehe ich nochmal zurück, werf 20 Seiten weg und schreibe da weiter und dann kommt die Nebenfigur Hermon meinetwegen erst auf Seite 115 vor. Mhm. Und dann läuft es wieder.
Okay, aber das heißt, Sie wissen meistens, woran es liegt.
Nach einiger Zeit,
Sie haben gerade kurz erwähnt, Ihr Vater ist mit einem Ihrer preisgekrönten Bücher unter dem Arm durch Schweinfurt gelaufen.
Ja.
Sie haben ja zahlreiche Preise bekommen.
Ja.
Auch die höchsten deutschen Kinderliteraturpreis, sogar mehrfach. Sie haben den Bayerischen und den Deutschen Verdienstorden. Sie haben ganz, ganz viele Preise bekommen und auch einen, der Ihren eigenen Namen trägt. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?
Ja, ich muss Sie da korrigieren. Ich habe nicht einen Preis bekommen, der meinen Namen prägt, sondern ich habe diesen Preis gestiftet.
Genau, also es gibt einen Preis, der
es
Ihren Namen trägt.
Es gibt einen Preis, den haben wir Corbinian genannt, den ich an junge, angehende Autorinnen oder Autoren verleihe, bei denen ich das Gefühl habe, oh, da kommt was Gutes. Mhm. Und das muss man fördern. Und wenn die vorzeigen können, diesen Paul-Mahr-Preis, dann haben sie vielleicht keine Schwierigkeiten, auch das nächste Buch beim Verlag unterzubringen.
Mhm. Was bedeuten solche Auszeichnungen?
Ach, Auszeichnungen. Also ich habe mal vor kurzem gesagt, und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Da haben wir mein Vater das Gefühl vermittelt hat, jetzt wird es sehr tiefsinnig, dass ich eigentlich nichts wert bin. Ich sage es mal so drastisch. Habe ich bei manchen Preisen auch das Gefühl, ja, eigentlich bin ich dieses Preises nicht wert. Und alle Preise sind in einer Schuhschachtel irgendwo unten auf dem Fensterbrett, die sind nicht irgendwo ausgestellt oder so. Und ja, und ist natürlich schön, aber letztlich fühle ich mich eher geehrt oder gepreist oder anerkannt durch die Tausende von Kinderbriefen, die ich bekomme. Und es sind inzwischen schon 5 große Kartons bis zum Rand gefüllt mit Kinderbriefen bei mir oben auf dem Dachboden. Ich hebe alle auf, weil ich denke, vielleicht interessiert sich mal eine Germanistikstudentin oder ein Germanistikstudent darum, was haben Kinder 1970, 1990, 2010, 2020 einem Autor für Briefe geschrieben und Fragen gestellt. Wie hat sich das im Lauf der Zeit, der Zeitgeist geändert? Wie hat sich das entwickelt? Also Kinderbriefe sind für mich eine große Bestätigung.
Was für Fragen stellen die Kinder denn? Und wie haben sie sich verändert?
Was für Fragen stellen Kinder? Ich teile ein in drei Kategorien. Hauptfragen, 95%. Kommt wieder ein neues Sams-Buch? Ich habe da eine Idee, wie wäre es mit Sams im Weltraum oder Sams im Urwald? Da machen wir so abenteuerliche Vorschläge, die eigentlich gar nicht zum Sams passen. Das ist das eine. Dann gibt es die originellen Briefe, wo man nicht einordnen kann, wo man einfach schmunzelt, wenn man die liest. Also zum Beispiel von einem Mädchen in großen Druckbuchstaben. Man merkt, ist vielleicht 6 Jahre alt und kann und hat sich selber das Schreiben beigebracht. Da schreibt sie lieber Paulma und lieber schreibt sie L-I-B-A, lieb, wie man spricht, lieber Paulma. Unser Kater Martin ist ganz dick, der Tierarzt sagt, unser Kater hat Krebs. Jetzt habe ich Angst, der Sams ist doch auch so dick, bitte schreibe mir, dass der Sams kein Krebs hat.
Oh.
Kann man natürlich zurückschreiben, das ist schnell erledigt. Ja, kann ich dir bestätigen, das haben sie so dick, weil es einfach so gerne und so viel isst. Und dann gibt es die Briefe, von denen ich vorhin schon, glaube ich, erwähnt habe, die ich erwähnt habe, dass mir ein Mädchen schreibt, ich habe Schwierigkeiten mit der Familie, der Vater geht weg und kommt nicht wieder und Ähnliches. Da ist es dann schon schwierig, da schreibe ich dann meistens nicht nur eine Sams-Postkarte zurück, denn die Kinder freuen sich einfach, wenn sie eine Antwort kriegen. Die müssen nicht unbedingt einen langen Brief bekommen, aber da nehme ich mir schon die Zeit und schreibe ihnen einen langen Brief mit meinen Trostworten und mit meinen Vorschlägen. Ja, das sind so die Kinderbriefe.
Was für ein Vertrauen, dass sie ihnen das schreiben.
Die haben großes Vertrauen in mich und reden mich auch alle mit du an.
Aber ich glaube, das ist, weil für die Kinder sind sie ja so ein bisschen das, was sie eigentlich gar nicht sein wollen, der Mann mit dem Sams.
Ja,
und
der Großvater da eigentlich.
Genau. Was für eine schöne Auszeichnung das ist, dieses Vertrauen der Kinder zu haben. Gibt es noch eine Figur, die geschrieben werden möchte, die in der Schublade liegt, so wie damals das Sams erstmal in die Schublade umziehen musste, bevor es seinen großen Moment hatte? Gibt es da etwas, was noch schlummert?
Ja, es gibt so etwa 30, 40 Seiten mit einer Hauptfigur, Tante Polly, die sich eigentlich Polonia heißt, aber weil sie Tom Sawyer so liebt, sich Tante Polly nennt. Und die auf dem Land lebt mit einigen Hunden. Und dann gibt es ihren Großneffen, weil sie schon älter ist, den Mirko, der sie besucht und dort verschiedene Abenteuer erlebt. Also da habe ich schon angefangen zu schreiben und das aber wieder beiseite gelegt, weil ich eben neues Mini-Sams-Buch geschrieben habe.
Das heißt, Sie priorisieren ein bisschen.
Ja.
Wenn Sie auf Ihr schriftstellerisches Leben zurückblicken, gibt es eine Figur, eine Geschichte, ein Buch, das für Sie über alle anderen herausragt? Und damit meine ich jetzt nicht das Sams, weil es Ihnen dieses Leben ermöglicht hat, sondern jemand, wo Sie sagen, diesen Charakter, diese Figur, die ist mir ganz besonders nah.
Das ist schwer zu beantworten. Also es gibt eine Geschichte, mit der verbinde ich ein sehr emotionales Erlebnis. Es gibt eine Geschichte von mir, die heißt Flucht. Die habe ich übrigens eingebaut in Kartoffelkäferzeiten, wenn ich mich nicht täusche. Da kommt ein Junge über den Tod der Großmutter nicht hinweg. Er verleugnet das vor sich, schaut durch das Küchenfenster vom Flur aus, sieht dort diese schwarz gekleideten Frauen und die Kerze, die brennt, geht durch die Hintertür raus, fährt über den Fluss, über den Main, weil das nahe liegt, und verbringt dort den ganzen Tag. Und wenn ihn andere ansprechen, dann antwortet er nicht. Er möchte es einfach nicht haben, dass die Oma gestorben ist. Und diese Geschichte habe ich vorgelesen in einer Klasse. Und dann hat plötzlich ein Junge angefangen, fürchterlich zu weinen. Und dann sind die anderen Kinder hin und haben ihn getröstet und über den Kopf gestreicht. Und ich habe hinterher mit der Lehrerin darüber geredet und sie sagt, ja, ich habe erfahren von seiner Mutter, seine sehr geliebte Großmutter ist gestorben, aber er hat in der Klasse nie davon ein Wort gesagt, nie darüber geredet. Und jetzt geht es ihm wahrscheinlich wie diesen Jungen in der Geschichte, jetzt endlich kann er weinen.
Was für Macht Geschichten haben können.
Ja.
Herr Ma, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie über Ihre Bücher aus Ihrem Leben erzählt haben. Und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke. Ich freue mich für das, oder ich bedanke mich für das Gespräch. Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist. Ich hatte eine gute Interviewpartnerin.
Ach, vielen Dank.
Das war die erste Episode von Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Heute mit Paul Mahr. Ich freue mich, dass Sie jetzt gerade immer noch zuhören. Ich habe nämlich eine Bitte an Sie. Lassen Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung da. Und wenn Sie glauben, dass mein Gespräch mit Paul Mahr auch andere Menschen interessieren könnte, dann empfehlen Sie diese Episode gern an Ihre Familie und Ihren Freundeskreis weiter. Haben Sie Vorschläge für zukünftige Interviewgäste, Anmerkungen oder Kritik? Dann schreiben Sie mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Übrigens, die Musik für diesen Podcast hat Konrad Feldrapp komponiert und eingespielt. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.